Herzlich willkommen zur WEDMED Uni Alumni Session. Es ist wieder Podcast-Zeit. Wir haben ein neues Format hier an der WEDMED Uni, das für den Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch zuständig ist. Dieser Podcast richtet sich an Alumni vor allem, aber natürlich auch an alle anderen Interessierten und bindet Alumni und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der WEDMED Uni als Gesprächsteilnehmerinnen ein. Freuen Sie sich auf spannende Diskussionen, wertvolle Berichte und auch Geschichten aus dem Tierarztalltag und das Ganze abseits von der klassisch-klinischen Praxis. Lassen Sie sich also von unseren Experten und Expertinnen inspirieren und wir freuen uns auf eine neue Session. Mein Name ist Karin Bayer. Ich bin Lab-Managerin des Clever Talk Labs am Messerli-Forschungsinstitut hier an der WEDMED-Uni und werde Sie als Moderatorin durch diese Folge begleiten. Worum geht's heute? Wir sprechen über den Familienhund, der ein teilweise sehr turbulentes Leben hat, ja, und dadurch aber auch sehr vielen Erwartungen gerecht werden muss. Und da treten diese Bedürfnisse des Hundes häufig in den Hintergrund. Und wir wollen uns heute anschauen, ist das teilweise dann eine Überforderung, ist das eine Unterforderung, wie kann der Hund vor diesem geschützt werden und wie kann man Stress erkennen, wie kommt es zu dem Stress, was kann man dann als Tierärztin, als Tierarzt einfach tun, um den Hund ein ja, ausgeglichenes, stressfreies Leben zu ermöglichen. Darüber spreche ich mit meinen heutigen Expertinnen hier. Das ist einerseits die Christine Ahand,
hallo,
als Tierärztin auf Verhaltensmedizin spezialisiert. Dann haben wir online dazugeschalten Stefanie Riemer, Assistenzprofessorin für Companion Animal Management, und Karl Weißenbacher, der immer was zu sagen hat und der hier als Leiter der Prüf- und Koordinierungsstelle für tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen, natürlich aber auch für Therapiebegleithunde und Assistenzhunde hier an der WEDMED-Uni anwesend ist. Als erstes darf ich dich, Christine Ahand, bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörern, Zuhörerinnen vorstellst.
Ja, also ich habe in Wien WEDMED studiert, Alumni sozusagen oder Alumna. Bin dann am Institut für Tierhaltung und Tierschutz gelandet mit der TIS und dort auch längere Zeit geblieben und habe dort im Bereich Tierhaltung, Hund, Katze Forschung gemacht und seit 2022, glaube ich, bin ich selbstständig als Verhaltensmedizinerin tätig in Niederösterreich.
Mhm. Stefanie Riemer, darf ich dich kurz bitten, dich vorzustellen?
Ja, ich bin Assistenzprofessorin in Companion Animal Management hier am Messerli-Institut an der WEDMED-Uni und in meiner Forschung interessiere ich mich besonders für Emotionen bei Hunden. Einerseits, wie wir die messen können, andererseits auch in angewandten Settings, wie können wir Hunden helfen, bessere Emotionen zu empfinden, also zum Beispiel im Bereich Geräuschangst oder wie im letzten Podcast Tierarztangst. Oder auch andere angewandte Themen. Demnächst kommt mein Papers zu Balljunkies raus. Und da interessiert mich natürlich auch dieses ganze Stressthema. Zusätzlich kann ich da meine Erfahrungen als Verhaltensberaterin mit einbringen.
Vielen Dank. Karl Weißenbacher, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin Leiter der Prüfstelle für Assistenz- und Therapiebegleithunde und tierschutzqualifizierte Hundetrainer, gelernter Tierarzt, nicht kurativ tätig. Allerdings bin ich auch im Trainingsgeschehen tätig seit ungefähr 25 Jahren und war in Österreich einer der ersten, der gewaltfreies Hundetraining angeboten hat für Kunden und die eigenen Hunde natürlich auch. Und ja, da hat man schon so einiges miterlebt.
Das kann ich mir vorstellen. Ich frage jetzt einmal erstmalig so in die Runde, wer sich da zuständig fühlt. Wer wird in Österreich eigentlich als erstes kontaktiert, wenn sich eine Familie einen Hund anschaffen möchte und jetzt Fragen dazu hat? Gibt es da eigentlich, also wohin gehen die?
Das ist eine gute Frage, die wir uns wahrscheinlich selber oft stellen. Das ist, kommt ein bisschen wahrscheinlich auch auf Standing drauf an, in der Gegend, wo man zu Hause ist. Wenn man als Tierarzt im Bereich Ausbildung, Verhalten, ein bisschen was tut, wird man wahrscheinlich da erst Ansprechpartner sein. In den meisten Fällen, denke ich, werden es Hundetrainerinnen und Hundetrainer sein. Was ein bisschen zu kritisch zu sehen ist, aber auch im Bereich der Tierärzte, die ja per se keine Ausbildung im Verhalten haben, passieren doch auch immer wieder Auskünfte, mit denen wir nicht ganz konform gehen, sagen wir mal so. Aber so eine klare Ansprechstelle gibt es nicht. Ja. Es sollte mit der Novellierung vom vom Tierschutzgesetz verbessert werden, mit 1. Juli 26, wo klar vorgeschrieben ist, Sachkunde und eben zweistündiges Training bei einem entsprechenden Trainer oder Trainerin.
Ich persönlich denke sogar, dass es wahrscheinlich so ist, dass ganz viele sich vorher weder beim Trainer noch beim Tierarzt informieren, sondern dass das andere Quellen oder Informanten sozusagen sind. Und dass viel sehr emotional auch in der Entscheidung läuft.
Das sowieso, ja. Wenn wir uns anschauen, wie Hunde tatsächlich angeschafft werden, das sind so hehre Vorstellungen oft, ja, so idyllische Vorstellungen. Kinder, die sind jetzt 2-3 Jahre und jetzt braucht man einen Hund dazu, einen Welpen. Klingt alles sehr schön, muss aber wirklich durchdacht werden. Und wenn ich das nicht vorher durchdenke als Familie oder als Interessent an einem Hund, dann sind eigentlich Probleme fast vorprogrammiert, in der einen oder anderen Form. Ja.
Steffi, kommt zu dir jemand, um sich vor dem Hundekauf irgendwie zu informieren, oder?
Hatte ich noch nie, und ich erinnere mich, glaube ich, an Kolleginnen, die sowas angeboten hätten, was aber fast nicht angenommen wird. Also, dass jemand sich wirklich vorher abspricht, na doch, ich kenne eine Trainerin, die hatte so jemanden. Aber prinzipiell, dass du es als Angebot auf deine Homepage schreibst und die Leute kommen und holen sich wirklich diesen Rat, ist wohl sehr selten. Also mein Verdacht wäre, dass sie meistens sich im Internet informieren und dann je nachdem, wie gründlich sie das machen, entweder nach Aussehen gehen oder, wenn man Glück hat, sich doch tiefer über die Rasse informieren. Aber ich denke, was man auch wissen muss, ein Welpe ist einfach wie ein Kleinkind. Und es gibt, kürzlich kam eine Studie raus, dass es die Welpenblues gibt, wie es die Babyblues gibt, weil man halt feststellt, Leben ist auf den Kopf gestellt, es wird irgendwie anstrengend, der kleine Drops beißt in alles rein, schläft nicht, muss ständig Gassi oder pinkeln ins Haus. Also quasi das ganze Leben ist doch gerade in dieser Welpenzeit noch was ziemlich anderes, als wenn man schon einen älteren Hund hat, wo die Basics schon sitzen. Also dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Und gerade wenn man Kinder auch noch hat, kann man vielleicht nicht alles liegen und stehen lassen und jetzt mit dem Welpen Gassi gehen. Also das ist durchaus was, wo man sich das gut überlegen muss. Auch zum Beispiel, soll es ein Welpe sein oder soll es vielleicht ein älterer Hund sein, wo man bereits weiß, dass sie gut mit Kindern umgehen kann.
Das heißt, es gibt eigentlich nicht sozusagen den perfekten Hund, sondern auf die Situation angepasst. Aber würde man da nicht eher einen erwachsenen Hund einer Familie mit kleinen Kindern empfehlen als einen Welpen? Oder ist das jetzt nicht so ein Thema?
Ich denke nicht zwingend. Weil mit erwachsenen Hunden hat man wieder andere Herausforderungen.
Ja, da fehlt uns noch oft die Vorgeschichte des Hundes.
Genau.
Woher kommen erwachsene Hunde? Aus Tierheimen. Und die wurden ja abgegeben aus gewissen Gründen. Und da lässt uns das schon vermuten, dass es Verhaltensgründe sind und Problematiken. Und dann nehme ich mir einen Hund mit unbekannter Herkunft, wenig Vorgeschichte, möglicherweise noch auch wenig Training, wahrscheinlich auch negative Erfahrungen. Ein Patentrezept wird es nicht geben. Man muss es wirklich sehr, sehr gut überlegen. Nehme ich mir einen Welpen oder nehme ich einen erwachsenen Hund? Ja, wie passt es in meine Lebenssituation rein? Und egal jetzt, ob das ein Welpe ist oder ein erwachsener Hund, ich muss mir am Anfang sehr viel Zeit nehmen für den Hund. Und auf meine Lebensumstände quasi einnorden. Und dann, wenn ich mir diese Zeit nehme, und das ist halt unterschiedlich lang dann, dann habe ich schon den Rest des Lebens einen Begleiter, mit dem ich sehr viel machen kann, der mich begleitet, wo man relativ wenig Probleme hat, dass es nie Probleme gibt, das wäre gelogen. Ja, kleine Problemchen werden immer wieder auftreten. Aber man muss halt vorausschauend und man muss sich dessen bewusst sein, wenn ich einen Hund nehme, dass das immer nur ein Hund ist. Ja? Mit allen auch Downsides des Hundes und dass ein Hund auch selber Gefühle hat und Gefühle entwickelt und auch Aversionen entwickelt, muss uns auch immer klar sein. Ja? Und das ist den meisten, glaube ich, nicht klar. Und das ist das größte Problem.
Nur dass wir dann kurz über die Gefühle sprechen, weil das gerade das Stichwort gefallen ist. Wie kann man denn diese Gefühle eines Hundes feststellen, messen, sehen, den Hundehaltern beschreiben? Nein, wie können Sie das selber lesen?
Ich glaube, die einfachste Herangehensweise, die jetzt auch dem Hundehalter zur Verfügung steht, ist das Verhalten zu beobachten. In der Forschung hat man natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Kannst du vielleicht die Steffi was dazu erzählen?
Ja, aber ich würde auch mit dem Verhalten anfangen. Also soll ich, also gerade da es ja ums Thema Stress geht beim Familienhund, würde ich mal unterscheiden, ob es um akuten Stress geht oder um chronischen Stress. Und beim akuten Stress ist halt irgendetwas in dem Moment, was Stress auslöst, also zum Beispiel viel Lärm oder sowas. Und dann könnte man zum Beispiel sehen, dass der Hund die Ohren zurücklegt. Oder was ich total wichtig finde, ist eigentlich Körperspannung. Angespanntes Gesicht oder angespannter Körper, das ist für mich einer der besten Indikatoren, weil andere Verhaltensweisen, wie eben das Ohren anlegen, was auf Stress oder Angst hindeuten kann, wird auch in anderen Zusammenhängen gezeigt. Ebenso ein bisschen mit dem Lefzenlecken, was man häufig sieht, wenn der Hund umarmt wird, dann kann man vielleicht beobachten, dass der immer wieder so über die Lippen schlägt oder gähnt. Das ist ein häufiger Stressindikator, ist aber nicht ein ausschließlicher Stressindikator. Also nicht jeder Hund, der einmal über Lefzen schlägt, ist gestresst. Und zum Beispiel das angelegte Ohren zeigen sie auch bei freundlichen Begrüßungen. Also auch das ist nicht ein Indikator, das immer heißt, der Hund ist jetzt gestresst. Aber wenn man schaut, der Hund ist angespannt im Gesicht oder im Körper oder der Hund wendet quasi krampfhaft den Kopf ab, das kann man leicht beobachten. Da gibt es ja leider ganz viele Videos auf Social Media, die als so süß und herzig beurteilt werden und tausendfach geteilt werden. Und wenn man genau schaut, sieht man, dass der Hund eigentlich nur weg will. Vielleicht der Staat ist in der Situation, viele Beschwichtigungssignale zeigt, wie eben dieses Lefzenlecken, auch vielleicht dieses sogenannte Walauge, dass das Weiß im Auge sichtbar ist, weil der Hund eigentlich den Kopf abwendet, aber mit dem Auge quasi rüberschielt auf das, was ihn da so bedroht. Eins gibt's, das ist jetzt meines Wissens nicht wissenschaftlich bestätigt, aber das sogenannte Kiss to Dismiss. Das ist ein Begriff, der von einer englischen oder amerikanischen Trainerin, der Jennifer Shyrock, geprägt wurde. Das heißt, kann man auch gerade oft beobachten, wenn sich ein Mensch einem Hund nähert, seinen Kopf noch Richtung Hund tut und der Hund schlägt dann diesen Menschen übers Gesicht. Und das wurde früher vielleicht interpretiert als Ausdruck von Liebe oder Freude. Und sehr häufig ist es aber wohl eine sehr freundliche Möglichkeit des Hundes zu zeigen, dass er eigentlich Distanz haben wollte. Also Kiss to Dismiss heißt küssen, um zu entlassen.
Ja, sieht man das nicht sehr, sehr viel auch in Zusammenhang mit Kind und Hund?
Genau, also da würde man das sicher des Öfteren sehen. Für einen Hund ist das sehr schwierig, gerade wenn man zum Beispiel ein Baby hätte und das fängt an zu krabbeln und dann kommt dieser riesenrunde Kopf an den Hund heran, dann könnte man das beobachten. Und wenn man denkt, das ist jetzt nur ein reiner Ausdruck der Liebe, dann könnte es natürlich sein, dass der Hund dann immer weiter bedrängt wird und irgendwann könnte es dann quasi aus dem, irgendwie plötzlich für den Zuseher zu einem Hundebiss kommen. Wenn man die Signale eigentlich kennt, hätte man es schon lang vorher sehen müssen. Aber das sind halt subtilere Anzeichen, die man vielleicht nicht immer sofort so leicht mitkriegt.
Ja, und die Frage ist auch, in der tierärztlichen Praxis, sehen Tierärzte und Tierärztinnen jeden entspannten Hund? Weil wenn der in die Praxis kommt, ist ja oft sehr viel Anspannung schon dabei. Das heißt, wie kann die Tierärztin dann überhaupt beurteilen, dass dieser Hund sozusagen dauergestresst ist oder ein Problem hat und da Hilfe geben?
Kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, auch wie der Hund oder ob der Hund von Welpe an Praxis kennengelernt hat oder nicht. Ja. Beispielsweise, wir haben ja die tierärztliche Praxis und die Hundeschule in einem Haus de facto, und während der Welpenklassen ist die Ordination immer offen. Meine Frau, die Tierärztin ist und auch Trainerin, ist bekannt. Das heißt, da gehen diese Hunde schon gern rein in die Ordination, weil Ordination ist einfach so positiv belegt. Was aber nicht heißt, dass es hin und wieder trotzdem einen Stress bedeutet, ja, wenn irgendwas weh tut. Und das kommst hin und wieder auch nicht herum in der tierärztlichen Behandlung. Wenn der Hund natürlich nur negative Erfahrungen gemacht hat mit einer Ordination, dann sieht man das schon auch sehr wohl, dass das dem Hund nicht wirklich taugt, wenn er rein muss. Und das sollte auch jeder Tierarzt oder Tierärztin als solches erkennen. Wenn es aber so ganz ruhige Hunde sind, die nicht viel zeigen, ja, weil sie es über sich ergehen lassen, dann wird es tatsächlich schwierig in der Beurteilung. Lässt er das über sich ergehen, weil er gelernt hat, er kommt eh nicht aus. Also da geht es ja doch schon ein bisschen in Richtung erlernte Hilflosigkeit. Oder ist er tatsächlich so tiefenentspannt? Ja, das ist oft ein bisschen schwierig zu erkennen dann.
Ja, und ich denke, es korreliert eben nicht zwingend.
So ist es.
Man kommt, wenn man jetzt wirklich wissen will, ob der Hund im Alltag auch gestresst ist, nicht drumherum dann auch das mit dem Tierhalter zu besprechen, das Verhalten des Hundes im Alltag.
Und das kommt sowieso nicht um.
Genau.
Nämlich tatsächlich in der Alltagsumgebung, nicht in dieser Fremdumgebung, die für wahrscheinlich die meisten Hunde ja trotzdem eine stressige Umgebung ist. Ja. Das werden die wenigsten Ordinationen sein, die...
Ich meine, das, was man schön sieht, ist, wie sie halt sozusagen in einer standardisierten Situation, wie sie damit umgehen. Also das sehe ich auch bei den Verhaltenspatienten, das kann ganz unterschiedlich sein. Und da sieht man halt so Grundzüge, wie ist das Tier sehr impulsiv, ist es sehr ängstlich, ist es hypervigilant und so weiter.
Das schon, ja. Aber da brauche ich auch wieder das nötige Auge dazu und die Ausbildung. Ja.
Genau.
Weil die Christine sagt hypervigilant, ich denke, das sind die Arten von Dingen, auf die wir achten müssen, wenn uns der chronische Stress interessiert. Und da gibt es erstaunlich wenig Forschung, muss ich sagen. Also da kann ich auch eher quasi aus Trainerinnen-Sicht sprechen. Aber gerade sowas, wie die Christine sagt, hypervigilant oder jeder Stimulus löst ein Bellen aus oder der Hund kommt im Alltag schwer zur Ruhe und schläft wenig oder der Hund zeigt sich halt übermäßig schreckhaft oder an der Leine kommt zu Leinenaggression und so. Das sind alles Symptome, die auf Stress hindeuten. Oder auch vielleicht sogar selbstbelohnendes Verhalten wie vermehrtes Jagdverhalten, wo man erst quasi ein paar Ecken denken muss, bis man draufkommt, dass der Hund eigentlich gestresst ist oder Dinge zerstören. Also alles, was eigentlich quasi den Hund einen etwas weniger angenehmen Begleiter macht, sind ja im Allgemeinen Symptome für tendenziell eher dauerhaften Stress.
Ja, und wie ist das jetzt für den Laien erkennbar, ob das jetzt der Stress aufgrund von einer Über- oder einer Unterforderung kommt?
Weil schwierig, weil das ist individuell total unterschiedlich, wie die Tiere auf Stress reagieren. Und das eine kann quasi dasselbe Verhalten wie ein anderes zeigen und die Ursache ist aber jeweils unterschiedlich. Beziehungsweise die Ursache könnte gleich sein und die Hunde zeigen komplett unterschiedliche Verhaltensweisen.
Ja, ich denke, da ist es wieder wichtig, diese Fähigkeit zu haben, den akuten Stress zu erkennen. Also zum Beispiel, das Kind schreit und der Hund legt nur die Ohren an. Das kann subtil sein, kann aber zeigen, dass der Hund schon gestresst ist. Oder das Kind schreit und der Hund geht in den nächsten Raum oder sowas in der Art. Da kann man im Rückschlüsse ziehen, dass vielleicht tatsächlich in diesem Fall die Lärmbelastung für den Hund ein Problem ist. Wenn der Hund hingegen einfach alles zerstört, aber jetzt keine Anzeichen zeigt, jetzt von starken Stressbelastungen per se, dann könnte es sein, dass der Hund vielleicht einfach unterfordert ist oder halt so sehr mitläuft in dem Sinn, dass er nicht beschäftigt wird und natürlich hat er auch Bedürfnisse und dann ist halt irgendwas zu stören eine Möglichkeit, quasi sich gute Gefühle zu verschaffen.
Genau, also im Grunde ist es dabei nicht das Verhalten des Tieres per se relevant, sondern der Kontext rundherum. Sich anzuschauen, wie ist die Haltung von dem Tier, sind die Bedürfnisse befriedigt, hat der ausreichend Auslauf, hat der ausreichend Beschäftigung und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch zu viel.
Genau, vor allem dem Hund genau. entsprechend.
Mhm, ne? Dem Hund entsprechend.
Das heißt, das sind schon die Halterinnen wieder gefordert, ihren eigenen Hund zu kennen. Weil nur dann können sie ja Normalverhalten ihres Hundes beschreiben und die Abweichungen dann beschreiben. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass die Leute lernen, Abweichungen zu beschreiben. Da haben wir zumindest mal einen sehr, sehr guten Hinweis.
Ja, wobei manche, wenn der Hund von Anfang an sozusagen Probleme hat, dann kennen die unter Umständen kein Normalverhalten.
Das stimmt schon, ja. Da bin ich schon bei dir. Mhm. Aber da sind dann auch wieder Trainerinnen gefordert und wahrscheinlich auch Tierärzte ja. Zu sehen, okay, da passt zumindest irgendwas nicht und dann in die Tiefe zu gehen. Genau. Ja. Und das kann man natürlich auch nicht machen in einem Gruppentraining oder Gruppensetting. Da muss man sich die Leute dann schon einzeln herholen und einmal tiefgründig darüber reden, was sie machen. Ja, genau, diese ganze Erhebung, was wir dann mit dem Hund, mit dem Welpen, hat er wirklich ausreichend Schlaf? Werden seine Grundbedürfnisse ständig oder erfüllt, wenn es braucht? Also diese ganzen Dinge und dann kann man schon intervenieren, aber klar, ja, es ist wahnsinnig komplex, also es gibt kein Patentrezept sozusagen. Mhm. Darum wäre es ja meines Erachtens wünschenswert, wirklich, wirklich diesen Connect zwischen wirklich guten Trainerinnen und Trainern, Tierärzten und Verhaltenstierärzten herzustellen, wo jeder seine Rolle hat mit dem Hundehalter, mit dem Hund. Und jeder, zumindest Trainer und Tierarzt, sollten schon erkennen, okay, da passt was nicht, ja. Und dann wirklich zum Verhaltenstierärztin schicken, die dann wirklich ins Detail gehen können und im Endeffekt ja wieder rückverweisen, ja. Und zwar Verlaufskontrolle machen, aber das tägliche Training, wenn es notwendig ist, macht ja in den meisten Fällen nicht die Verhaltenstierärztin, sondern eben ein guter Trainer oder Trainerin und diese Rückmeldungen. Und das fällt mir ein bisschen.
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die verhaltensmedizinische Betreuung sozusagen, die kann nur im Team laufen. Genau. Dazu braucht man den Haustierarzt, man braucht den Trainer, man braucht natürlich den Tierhalter auch mit im Boot und unter Umständen auch noch andere Spezialisten mit im Boot.
Ja. Woher bekommst du deine Klienten?
Das ist unterschiedlich. Die meisten werden tatsächlich entweder vom Trainer oder vom Tierarzt überwiesen. Manche kommen auch aus eigenem Antrieb.
Mhm. Das heißt, Trainern ist das schon bewusst, dass es dieses Berufsbild Verhaltensmediziner gibt.
Und gewissen Trainern ist es definitiv bewusst, anderen vielleicht weniger.
Ja, naja.
Ist leider so, ja. Mhm. Ja.
Ich meine, es gibt noch wenig Qualitätskontrolle für Trainer, Trainerinnen. Es gibt schon Zertifikate, es gibt auch gute Trainerorganisationen. Ich glaube, die Steffi kann da was drüber sagen.
Ja, also ich wollte diesbezüglich die FÖT erwähnen. Also einerseits gibt es natürlich die tierschutzqualifizierten Hundetrainer, was schon ein recht breites Gütesiegel ist. Aber für wirklich Trainer mit fundierter Ausbildung, die auch so eine Art Aufnahmeprüfung machen müssen mit Fallstudien, empfehle ich eben die FÖT, die Vereinigung österreichischer Hundeverhaltenstrainerinnen, die auch alle anhand von ethischen Prinzipien trainieren. Also da würde ich am ersten quasi mich wohlfühlen, pauschale Empfehlungen auszusprechen.
Mhm. Apropos pauschale Empfehlungen, gibt es den Familienhund eigentlich? Also wo man sagt, das ist irgendwie eine Rasse, weil da wird man immer so gefragt, ja, wir haben Kinder Stoffhund. Und hätten gerne einen Hund.
Ja,
und
Stoffhund. Stimmt.
Gibt es da eigentlich Untersuchungen auch dazu, welche Hunde da besonders geeignet sind?
Also mir ist nichts bekannt. Steffi, dir?
Untersuchungen in dem Sinn sind mir nicht bekannt. Also ich kenne nur halt, es gibt schon natürlich gewisse rassespezifische Tendenzen, das sind aber alles Durchschnittswerte. Also es ist schon so, im Durchschnitt haben gewisse Rassevertreter Persönlichkeitseigenschaften, die vielleicht höhere oder geringere Werte haben als in anderen Rassen, aber trotzdem kann in jeder Rasse die gesamte Bandbreite auftreten. Also es kann niemals die Rasse ein Garant sein für, eignet sich gut für Kinder oder nicht. Also das ist natürlich sehr stark individuell. Und deswegen, wenn jetzt eine Familie einen Hund sucht, würde ich natürlich einerseits schauen, was ist das für eine Rasse? Bin ich sehr aktiv selber? Will ich den zum Joggen, Wandern und so weiter mitnehmen? Was ich übrigens auch wichtig finde, sind so Sachen wie kleiner Hund praktisch zum Mitnehmen, braucht aber zum Beispiel fast jeden Tag Zahnpflege. Also du musst dann quasi, wenn du mit Mutter bist und drei Kinder, dann täglich auch noch dem Hund die Zähne putzen. Also so Sachen sind sicher Dinge, die man als Ersthundehalter nicht wirklich auf dem Schirm hat. Und genauso mit Fellpflege. Also ein Langhaarhund braucht Fellpflege und das ist auch entweder zeitaufwendig. Wenn man es nicht macht, wird es richtig unangenehm für den Hund oder teuer. Also auch solche Dinge muss man beachten. Und dann ist es eben total wichtig, wenn man sich für einen Welpen entscheidet, wie der aufwächst. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Lernt der vielfältige Reize kennen in den ersten 8 Lebenswochen. Ich finde Züchter mit Kindern diesbezüglich wirklich immer genial, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass dort immer Rambazamba herrscht, sind die Welpen das dann wirklich oft von klein auf gewohnt und diesbezüglich dann robust sozusagen, außer natürlich, die Person muss natürlich schon umsichtig sein. Wenn jetzt das Züchterkind den Welpen hart fallen lässt und so weiter, kann sich das natürlich auch sehr nachteilig auswirken. Aber prinzipiell, wenn man einen Züchter hat, der sich eben Mühe gibt und der vielleicht der Ausflüge schon macht mit den Welpen und der Leute einlädt und wirklich dafür sorgt, dass diese Welpen in diesen ersten Lebenswochen schon so einiges an positiven Erfahrungen machen. Wichtig aber natürlich, es muss positiv verknüpft werden, also nicht nur Quantität, sondern der Hund soll schon viel kennenlernen, aber an erster Stelle steht dabei, es wird als angenehm empfunden. Und das heißt, der Züchter muss schon auch wirklich ein gutes Gefühl haben, auch das Verhalten dieser Hunde lesen können, weil das gilt auch für WelpenhalterInnen jetzt. Der Welpe reagiert vielleicht noch gar nicht so stark, wenn ihm das unangenehm ist. Also wie man es früher gemacht hat in der Hundeschule, Welpe wird von Mensch an Mensch weitergegeben, jeder streichelt ihn über den Kopf vielleicht und der Welpe macht nichts. Aber wenn man nicht ganz genau schaut, merkt man vielleicht nicht, dass ihm das eigentlich total unangenehm ist und vielleicht sogar eher sowas wie den Grundstein legt für spätere Skepsis gegenüber fremden Menschen, weil er da überfordert wurde.
Und auch weil du gesagt hast, das ist genial, wenn beim Züchter schon Kinder vorhanden ist. Was kann man sozusagen Kindern zumuten? Was können sie Hunden gegenüber, was können sie da lesen? Da gibt's ja, hast du dich, glaube ich, sehr damit beschäftigt.
Also man geht davon aus, dass eben bis zu 6 Jahre alte Kinder sich noch total schwer tun, so die Perspektive des anderen zu erkennen sozusagen. Deswegen auch unter Umständen übergriffig sind dem Hund gegenüber. Und die Kinder können auch deutlich schlechter das Ausdrucksverhalten des Hundes lesen. Also bis dahin sind eigentlich wirklich die Eltern gefordert, die Interaktionen zu lenken und in dem Fall, was dem Hund zu viel wird, einzugreifen.
Also 6 Jahre ist ungefähr.
Genau, also bis zu 6 Jahre, sagt man, ist es wirklich eine unmittelbare und permanente Beaufsichtigung, wo man auch wirklich nahe dran ist, um sofort eingreifen zu können. Notwendig, wenn die Kinder dann etwas älter sind, kann man sie bei den Interaktionen schon anleiten. Bis zu 10 Jahre geht man davon aus, dass man die auch immer noch wirklich anleiten muss, ihnen das erklären muss und die Interaktionen auch kurz hält, damit die Kinder nicht, weil sie eben selber sich noch nicht so lang konzentrieren können, dann übergriffig werden dem Hund gegenüber.
Das ist eigentlich eine lange Zeit, wo man wirklich sehr genau aufpassen muss.
Und es ist ja so, dass die Kinder, dadurch, dass die sich auch so schnell gerade am Anfang entwickeln, eben vom Baby, das wirklich nur da liegt und schreit sozusagen, bis dann zum Krabbelkind, dann Laufen und so weiter, das ist totale Herausforderung für Hunde, die sowas nicht kennen zum Beispiel. Also wenn vorher in der Familie schon ein Hund da war, der selber nicht mit Kindern aufgewachsen ist, kann das eine sehr, sehr herausfordernde Zeit sein.
Gut, das heißt, da braucht man Unterstützung. Mhm. Wo und wie sollte man die sich holen?
Es gibt diverse Programme, die angeboten werden, wo eben hauptsächlich Trainerinnen, die zum Beispiel schon Schwangere vorbereiten, auf die Ankunft des Babys und den Hund auch entsprechend vorbereiten mit verschiedenen Dingen, die man dann auch trainiert, indem man zum Beispiel mit einer Babypuppe dann schon übt, auch Signale zu geben, weil das für den Hund unter Umständen, der dann ein gesprochenes Sitz, wenn die Mama das Baby in der Hand hält, nicht befolgt oder ausführt, weil er eben davor immer ein Handzeichen hatte. Und dann gibt es für etwas ältere Kinder das Blue Dog Programm, das jetzt übrigens wieder erhältlich ist, weil das war eine Zeit lang ziemlich stillgelegt. Jetzt kann man es runterladen. Auf der DVG-Homepage ist der Link zu finden. Und ja, dann gibt es Schulprogramme für die älteren Kinder. Ich weiß nicht, ob das von der Lisa Klenk noch läuft, ja.
Ich glaube, sie heben auch das noch, ja.
Genau.
Aber das ist halt auch sehr regional, ne?
Genau, also in Wirklichkeit ist es leider, hat sich bis jetzt noch kein wirklich gutes Programm durchgesetzt, das muss man einfach sagen. Es gibt ganz viele Anbieter, es gibt viele Leute, die sagen, sie machen Hundebissprävention, wo es aber tatsächlich eher unter Umständen in eine ganz falsche Richtung geht, wo die Kinder eher sogar angehalten werden, Interaktionen zu haben, die sie eigentlich mehr gefährden. Ja, es ist ein schwieriges Thema und wir haben es. Also wir hätten ja versucht, auch einer Tierärzteorganisation den Blue Dog in Österreich wirklich ans Herz zu legen, aber wir haben es nicht geschafft, dass die den übernehmen.
Ich denke, eines der wichtigsten Dinge ist, dass der Hund wirklich einen Rückzugsort hat und das müssen die Kinder auch lernen. Also zum Beispiel, wenn der Hund da in seiner Box ist oder hinter einem bestimmten abgegrenzten Bereich, das ist die Zone des Hundes, da wird der Hund niemals gestört, dass er diese Sicherheit hat. Und ansonsten ist wirklich auch eben Schlüssel, dass die Erwachsenen das Verhalten des Hundes lesen können. Und wenn man sich diese angesprochenen Social Media Posts, die ja so niedlich sind, anschaut, dann ist es leider so, dass das auch bei den Erwachsenen oft nicht der Fall ist und die Dinge übersehen und ihren eigenen Hund vielleicht falsch einschätzen. Und in allermeisten Fällen geht es gut, weil die meisten Hunde da tatsächlich eine hohe Toleranz haben. Aber in Einzelfällen geht es halt nicht gut. Aber ich möchte eigentlich ein bisschen wegkommen jetzt vom Negativen, weil es kann natürlich eine ganz tolle Beziehung sein zwischen Hunden und Kindern. Ich habe jetzt keine Kinder, aber meine Nichten und Neffen ist das wirklich wunderschön, die miteinander agieren und die lieben sich wirklich. Und meine Hunde werden sehr gern von denen massiert und meine Hunde sind absolut der Schlüssel zum Herzen von Kindern, egal welche Kinder sind. Also es ist wirklich toll, wenn natürlich die Hunde auch solche sind, die gerne interagieren. Und meine sind zum Glück sehr menschenfreundlich, ist aber wiederum nicht bei jedem der Fall. Also es gibt natürlich Hunde, die gerade natürlich von Kindern verunsichert sind, weil die halt laut sind, weil die erratisch sind, weil die komische Dinge machen, die sie von Erwachsenen nicht kennen. Und gerade ein unsicherer Tierschutzhund kann das dann vielleicht nicht einordnen und es kommt auf den Hund an. Aber es gibt natürlich wunderbare Hund-Kind-Teams.
Und wir wissen ja auch aus eigenen Forschungsarbeiten, dass Eltern den Hunden auch sehr viel zumuten. Also wir haben eine Umfrage gemacht, wo wir eben Bilder von Interaktionen gezeigt haben und dann gefragt haben, würden Sie diese Interaktion unterbrechen beim fremden Hund oder dem eigenen Familienhund? Und da hat sich eben gezeigt, dass die schon das Risiko durchaus mit dem fremden Hund sehen, dass die Interaktion beinhaltet, aber beim eigenen Hund lassen sie es trotzdem zu einem sehr hohen Prozentsatz zu. Das heißt, wir fordern extrem viel von unseren Familienhunden. Und das kann natürlich auch dann dazu führen, dass der Hund zum einen überlastet ist oder Stress hat und dann aber vielleicht auch mal irgendwann reagiert.
Und wann ist es notwendig, dass man jetzt mehr als nur Training macht? Eigentlich, also in Richtung Verhaltensmedizin dann schon? Wie sieht das? Also auch der normale Tierarzt, Tierärztin,
wann? Also für mich ist zum Beispiel so ein wichtiges Warnsignal, ist, wenn der Hund auch zu Hause Probleme hat, zur Ruhe zu kommen. Wenn der zu Hause gestresst ist, dann ist das definitiv für mich eine Indikation. Im Zusammenhang mit Haushalten mit Kindern ist es sicher immer notwendig, wenn auch nur der kleinste Ansatz von Aggressionsverhalten da ist, einen Experten zu konsultieren oder eine Expertin und das Thema wirklich anzugehen, dann auch wirklich gute Sicherheitsmaßnahmen zu schaffen, Steffi hat ja schon gesagt, Rückzugsplätze ist ein ganz wichtiger Punkt, aber eben dann auch wirklich Trenngitter anzubringen, dass wenn man eben nicht direkt beaufsichtigen kann, dass man dann eine sichere Trennung hat, wo nichts passieren kann. Und was auch noch eine wichtige Empfehlung ist, finde ich, ist, dass man Hunde, wenn Kinder Interaktionen mit dem Hund haben möchten, dass sich die niemals an den Hund annähern sollten, sondern den immer zu sich herrufen. Weil dann hat der Hund zumindest noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich komme nicht, weil ich will jetzt nicht.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den man ja leicht eigentlich umsetzen kann.
Ja, leicht ist vielleicht nicht in einer busy Familie mit ein paar Kindern, aber es ist zumindest ein Ansatz.
Ja, für mich schon.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, sozusagen aus Trainerinnensicht, ist für mich definitiv Indikation für medizinische Betreuung. Ich meine, einerseits, wann immer der Hund plötzlich unerwünschtes Verhalten zeigt, wie Ängste oder Aggressionen, sowieso erstmal die tierärztliche Abklärung. Aber wenn ich persönlich schon denke, vielleicht würde dieser Hund von medikamenteller Unterstützung profitieren, also im Sinne von angstlösenden Medikamenten zum Beispiel, weil er in einer Umwelt ist, wo das Management allein nicht ausreicht, dass der Hund dauerhaft in einem nicht gestressten Zustand sein kann. Also wenn ich die Umwelt nicht so verändern kann und ich habe einen Hund, der ständig diesen Triggern ausgesetzt ist und er kann damit nicht umgehen, dann würde ich eben verweisen auch an eine Verhaltensmedizinerin.
Mhm. Wobei man sagen muss, dass wenn der Hund permanent mit den Triggern konfrontiert ist, unter Umständen auch die Medikamente nicht ausreichen. Also es gibt definitiv Indikationen, wo man sagen muss, der Hund kann in der Umwelt nicht leben.
Da muss man tatsächlich herausnehmen aus seiner Umwelt. Ja.
Ja.
Wobei das Wesentliche jetzt auch beim Medikamenteneinsatz ist schon immer das Training, das Begleitende. Mhm. Ja. Medikament kann über eine gewisse Zeit hinweg helfen. Ziel ist aber ja immer, dass man es wieder rausschleicht, ja? wenn es möglich ist, ja? Wenn es geht. Und das Training, oft ist ja Training gar nicht möglich ohne irgendein Psychopharmaka. Mhm. Ja? Wenn der Hund dann wieder zugänglich ist, dann und wenn vor allem wenn die Halterinnen so weit sind, das zu machen, ja, dann schauen sie ja viel besser auf die ganze Umwelt, was stresst den Hund, und nehmen da im Management schon sehr viel raus, dann bewegen wir uns eh in eine gute Richtung. Mhm. Ja.
Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass man nicht, dass man nie nur Medikamente verordnet, sondern eben die ganze Umgebung managt, die Interaktionen sich anschaut, ganz ein wichtiger Punkt, auch die physische Gesundheit. Mhm. Also genau, ansetzen an mehreren Stellen sozusagen.
Genau.
Aber da hoffen wir natürlich, dass das für die meisten Familienhunde nie notwendig sein wird, weil dass das alles so gut vorbereitet ist. Was ich gerne aber noch ein bisschen beleuchten würde, weil wir hier ja auch das Thema haben immer, was gibt es das Neues aus der Wissenschaft? Und da habe ich von der Steffi eine ganz, ganz brandneue Publikation gerade gesehen, wo es eben darum geht, neue Methoden so lese ich das, neue Methoden zu finden, um Ausdrucksverhalten von Hunden automatisiert detektieren zu können. Vielleicht kannst du da etwas dazu sagen. Ist das die Zukunft, dass wir unseren Hund filmen und dann uns die KI sagt, dem geht's noch gut oder dem geht's nicht mehr gut?
Ja, vielleicht ist das wirklich die Zukunft. Also in unserer Studie ging es darum, wir hatten Videodaten, die wir früher schon mal händisch ausgewertet haben, um zu schauen, wie zeigen Hunde Angst, wenn sie Feuerwerken ausgesetzt sind und in einer Kontrollsituation, also wie unterscheidet sich dieses Verhalten. Und wir haben dann diese Videos quasi in die künstliche Intelligenz oder haben künstliche Intelligenz verwendet, um die Gesichtsausdrücke dieser Hunde in den zwei Situationen zu analysieren. Und dafür haben wir sogenannte Landmarks verwendet, also sozusagen die Struktur des Gesichtes haben Landmarks, also um die Nase herum, um das Maul herum, um die Augenbrauen, die Ohrbasis, die Teile des Ohrs werden alle durch Punkte gekennzeichnet. Und da gibt's mittlerweile ein System, das das automatisch erkennt, also das über diverse Rassen und ja, Felllängen, Ohrenform und so weiter funktioniert und automatisch diese Landmarks mal erkennt. Und wir haben dieses System verwendet, um zu schauen, wie unterscheiden sich die Gesichtsausdrücke der Hunde in der Feuerwerkssituation und in der Nicht-Stress-Situation. Und tatsächlich hat das funktioniert, wenn wir geschaut haben, wie verändern sich diese Landmarks, dann war zum Beispiel zu sehen, dass die Ohrbasis-Landmarks während der Feuerwerkssituation Richtung Mitte waren. Also das spricht für uns, dass die Ohren angelegt waren. Also und auch das Maul war geöffnet, was für Hechen spricht, was ja auch eine häufige Stressreaktion ist. Also die KI hat es hier geschafft. Einerseits konnte sie ziemlich gut unterscheiden zwischen, das ist ein Hund während einer Feuerwerkssituation und das ist ein Hund in einer entspannten Situation. Es hat auch zusammengepasst mit dem, was wir als Menschen gesehen haben. Und wenn man das zukünftig wirklich in größerem Rahmen verwenden könnte, könnte man wirklich ein System machen, wo der KI irgendwann auffällt, die Ohren von diesem Hund sind zurückgelegt, der hechelt viel, Achtung, Alert, hier könnte ein gestresster Hund sein. Aber schlussendlich ist natürlich immer noch der Mensch, der das beurteilen muss. Aber dass das mal so eine App gibt, ist, glaube ich, nicht mehr in weiter Zukunft, die genau sowas macht.
Das finde ich total spannend, ja, weil warum nicht nur in anderen Lebensbereichen, sondern eben auch hier Verhaltensmedizin oder auch ganz normale Hundehalter unterstützend.
Wobei die Steffi ja richtigerweise jetzt gesagt hat, im Endeffekt ist der Mensch das Entscheidende. Ja. KI kann sicher sehr, sehr gutes Hilfsmittel sein und die Studie ist mir auch bekannt. Und es ist spannend, ja, und da wird sich noch einiges tun, bin überzeugt davon. Aber im Endeffekt, wenn wir jetzt gestresste Hunde haben, wird man den Verhaltenstierarzt, die Tierärztin weiterhin brauchen, um das auch richtig einzuordnen. Ja. Und in eine Gesamtsituation zu bringen. Weil da haben wir zurzeit ja nur Ausschnitte.
Natürlich, es könnte ja aber vielleicht dem Halter helfen, das frühzeitig in die richtigen Bahnen zu lenken und sich Hilfe zu holen, zum Beispiel.
Das könnte eine Möglichkeit sein, ja, durchaus.
Genau. Ja. Also einerseits die Menschen zu unterstützen, Dinge zu sehen, die sie vielleicht nicht sehen, wie zum Beispiel alle diese vom Baby beamten Hunde auf den Videos haben normalerweise wirklich angelegte Ohren. Und wenn da jetzt quasi das Alert kommt beim Filmen, hey, es ist nicht niedlich, ist vielleicht nicht schlecht. Oder was ich mir auch denke, ist wirklich bei Hunden, die alleine gelassen werden. Ich meine, das ist ja schon über Videoüberwachung gang und gäbe. Aber es gibt natürlich die Hunde, die das aktiv zeigen, wenn sie Trennungsstress haben und die umherrennen und bellen. Und es gibt die vielleicht nur rumliegen, aber still leiden. Und da finde ich das auch sehr interessant, weil man das vielleicht anwenden könnte und einfach warnen, dass hier möglicherweise Stress vorliegen könnte.
Ja, ich glaube, das war jetzt auch ein sehr gutes Schlussstatement, weil wir jetzt langsam auch zum Ende kommen. Habt ihr sonst noch irgendetwas, was ihr den Alumni da draußen, in Alumni und Alumne mitgeben möchtet, wenn es um Stress bei Familienhunden gibt? Oder wir werden noch viele weitere Folgen hoffentlich haben, die diese Themen beleuchten?
Na, ich glaube, für die Kollegenschaft draußen ist es das Wesentliche, keine Scheu zu haben, zu konsultieren, nämlich tatsächlich Verhaltenstierärzte zu konsultieren, aber auch gute Trainer zu konsultieren und Trainerinnen, ja, und versuchen wirklich ein Netzwerk aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, ja, dass ein Netzwerk da ist, wo ich als normaler Praktiker, wenn mir was auffällt, wo ich dann sagen kann, okay, jetzt gehen Sie einmal dorthin und gehen Sie dorthin, dass man einfach wirklich diese, wie Sie sagen, dieses typische Haustierarzt, ja, der für alles zuständig ist, auch lebt und sagt, okay, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber wir haben Experten. Und dieses Netzwerk aufbauen, das wär für mich ein Appell und wäre wichtig.
Und gerade im Fall von Hunden, die mit Kindern zusammenleben, eventuell auch frühzeitig in die Gänge zu kommen, sozusagen, damit man vermeidet, dass da eben dann wirklich was passiert.
Naja, also dann hoffe ich, dass unsere heutige VetMed-Uni-Alumni-Session wieder etwas zu dieser Bewusstseinsbildung auch beigetragen hat, dass das viele, viele Tierärzte und Tierärztinnen, aber auch eben auch andere interessierte Personen, die das ja gerne auch sich anhören und ansehen können, da etwas mitgenommen haben für den Praxisalltag, aber auch eben neueste, brandneue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und wie immer wird es dann weitere Informationen oder sonstige Links in den Shownotes geben. Und ich freue mich Auf das hoffentlich nächste Mal.
Ich würde gerne noch zum Abschluss ganz kurz sagen, dass Kind und Hund wirklich ein tolles Team sein können und dass Hunde wirklich sehr, sehr positive Auswirkungen haben auf Kinder. Also da gibt es ja Studien gerade, was die Assistenzhunde betrifft, auf Kinder mit Autismus zum Beispiel. Und dass Kinder auch sehr viel involviert sein können mit Hunden. Und gerade wenn es heißt, man muss den Hund auslasten, kann zum Beispiel das Kind das Spielzeug verstecken oder solche Dinge oder Leckerli-Bahnen machen. Also es gibt sehr viel, was Kinder mit Hunden machen können. Und ich glaube, es gab sogar Studien, dass ein Haustier die Empathie bei Kindern fördert. Also es ist definitiv eine tolle Sache, aber es muss natürlich mit Sachverstand gemacht werden, damit das wirklich funktioniert.
Ja, das ist auf jeden Fall unbestritten, dass Kind und Hund einfach eine ganz tolle Beziehung haben können. Und wir haben uns einfach heute ein bisschen mehr um auch die Seiten gekümmert, die vielleicht nicht so gut laufen, weil das tolle Zusammenleben ja oft eben gut funktioniert und selbstverständlich ist. Vielen Dank noch.
Danke auch.